Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Professor Dr. Norbert Bolz.
Seien Sie gegrüßt.
Lieber Herr Professor, bevor wir gleich ins Thema starten, ich hatte das im Intro vorher schon erwähnt, möchte ich Sie ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen. Sie hatten bis zu Ihrer Emeritierung im Jahr 2018 die Professur an der Technischen Universität Berlin inne. Sie haben Philosophie, Germanistik, Anglistik und Religionswissenschaft studiert. Ihre Arbeitsschwerpunkte waren die Medien- und Kommunikationstheorien sowie Designwissenschaft. Außerdem sind Sie Publizist und Autor mehrerer Bücher. Ihre letzten Erscheinungen waren »Keine Macht der Moral«, »Die Avantgarde der Angst« oder auch »Die ungeliebte Freiheit«. Ihr jüngstes Buch lautet »Der alte weiße Mann, Sündenbock der Nation«. Ja, ich denke, absolut trefflich gewählter Titel. Herr Bolz, meine erste Frage. Ihr Buch, Der alte weiße Mann, Sündenbock der Nation, beschreibt ja schon im Titel Ihre Arbeitsthese. Warum ist ausschließlich der alte weiße Mann an allem Unglück der Welt schuld? Das wird ja, ist ja eine Sache, die in der westlichen Welt so gerne, dieses Bild, das da erschaffen wird. Woher kommt dieses Feindbild?
Das Feindbild stammt aus den Universitäten und zwar, wie Sie richtig schon in Ihrer Frage vermutet haben, aus den Universitäten der westlichen Welt. Und das hängt mit einem Prozess zusammen, der insgesamt betrachtet eigentlich sehr interessant ist, bevor er sich so katastrophisch zugespitzt hat, nämlich dem Prozess der Selbstkritik des Westens. Und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal der westlichen Kultur, dass sie sich von Anfang an eigentlich selbst kritisiert hat. Das hat dieser westlichen Kultur auch eine unglaubliche Spannkraft und Elastizität und Innovationskraft gegeben. Nur hat sich diese Selbstkritik immer mehr zugespitzt in Richtung Selbstanklage und letztlich auch Selbstgeißelung. Und diese Anklagen sind am schärfsten formuliert worden, dann immer von Akademikern an westlichen Universitäten. Und es ist leider Gottes dazu gekommen, was vielfach in den letzten Jahrzehnten auch geschieht, dass aus den Universitäten das so, wenn Sie so wollen, herunterfließt in andere Lebensbereiche, also in die Politik selbstverständlich, in die kulturellen Diskurse und dann letztlich in die Erziehungsanstalten, in die Gymnasien, in die Universitäten. Und das ist unser gegenwärtiger Zustand. Wir haben es mit einer pervertierten Selbstkritik der modernen Welt zu tun, die im Grunde appelliert an ihre Selbstauslöschung. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt gewesen. Und der alte weiße Mann, der ist eben einerseits alt, deshalb, weil er für Tradition steht, und zwar für die Tradition der Moderne selbst, weil er für Erfahrung steht, im Gegensatz zu jugendlichen Utopismus. Er ist weiß und das bedeutet eben, es geht um die westliche Welt, um die westliche Kultur und nicht um allgemeine Überlegungen etwa zu Intellektuellen. Und Mann heißt natürlich, und das habe ich in dem Buch auch versucht, deutlich zu machen, es geht nicht um den Mann im Gegensatz zur Frau, sondern es geht um Männlichkeit. Und Männlichkeit ist das, was natürlich, das wissen Sie besser als ich wahrscheinlich, heftig attackiert wird, nicht nur von den Feministinnen, sondern mittlerweile gilt Männlichkeit ja, wie man so schön sagt, als toxisch, als gefährlich, als giftig. Kurzum, der alte weiße Mann zieht im Grunde alles, was es an Selbstgeißelung, Selbstkritik, Selbstverballhornung in der westlichen Kultur gibt auf sich. Und der Sündenbock-Mechanismus ist ja der, dass man einen findet, den man alle Sünden der Welt übertragen kann. Und dann muss man ihn nur noch wegschicken. Ja, man schickt ihn dann in die Wüste, buchstäblich. So war das früher mit den Sündenböcken. Sie wurden in die Wüste geschickt und dann war die Gemeinschaft gerettet von den Sünden der Welt. Und genau das erhofft man sich eben mit der Austreibung des alten weißen Mannes aus der Gesellschaft, aus der Weltgesellschaft. Mhm. Also das ist der, wenn Sie so wollen, der ernstzunehmende Hintergrund bei der ganzen Sache, dass das mittlerweile absurde infantile Blüten getrieben hat, ist nochmal was anderes.
Mhm. Herr Professor Bolz, ich denke, also bei dieser Wortschöpfung alter weißer Mann, alt ist für mich eine Verächtlichmachung, das ist quasi ein alter Narr, dann weiß der Selbsthass auf alles, was man selbst ist, wenn ich diesen Begriff so nutzen darf. Ich gehe da vielleicht etwas weiter, aber ich würde sagen, es gibt aus dem linksideologischen Kreis durchaus Menschen, die hassen sich selbst dafür, was sie sind. Und dann der Mann. Und es gibt ja auch diese Ultrafeministen, Ausschreitungen sind sie nicht, aber Proteste, wo durchaus Gewaltaufrufe von diesen Frauen auf ihren Bannern, die sie da tragen, gebracht werden. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen zum Wahlsieg des scheinbar faschistischen Diktators Donald Trump, also seitdem er Präsident geworden ist, traut sich keiner mehr das zu sagen, aber bis dahin wurde es noch tausendfach erwähnt, da Frauen gehört, die jetzt wiederum den weißen Mann, den weißen Rassist und Faschist dafür verantwortlich machen, der jetzt die Welt durch die Inmachtstellung des Diktators, der ja ein alter weißer Mann ist, dadurch verantwortlich machen. Sind das so Auswüchse? Ist das eine reine linksideologische Sache oder woher kommt das?
Tatsächlich ist es so, dass Sie das zurückverfolgen können und ich tue das in meinem Buch auch, in dem Kapitel Weiß, dass Sie das zurückverfolgen können bis in die frühen 60er Jahre. Also es gibt da tatsächlich einen Zusammenhang dessen, was wir heute unter Wokeness diskutieren, mit dem, was in den 60er Jahren an europäischen und amerikanischen Universitäten ausgebrütet worden ist. Da finden Sie im Grunde, man könnte es in einer Metapher so sagen, damals wurden diese Bomben gebastelt, die heute hochgehen. Und damals war die Diskussion allerdings noch ein bisschen anspruchsvoller. Das versuche ich auch immer wieder deutlich zu machen. Die 68er waren nicht ganz so begriffslos. Sie waren zwar auch verblendet, aber nicht ganz so begriffslos und argumentationslos wie die Bewegungen heute, die ja nur noch um sich schlagen, nur noch mit Emotionen und Personalisierungen arbeiten. Aber trotzdem von den inhaltlichen Positionen war da alles schon da. Also Sexismusvorwurf, Kolonialismusvorwurf an die ganze westliche Welt und Faschismusvorwurf selbstverständlich, aber damals eben noch in sehr viel, ja, ich möchte fast sagen, intellektuellerer Form, in argumentativer Form. Man konnte damals tatsächlich als konservativer Professor mit einem intelligenten, linksradikalen Studenten in eine stundenlange Diskussion eintreten. Das war 68 möglich. Das ist heute undenkbar, weil es Intelligenz auf der Seite dieser Woken-Bewegung gar nicht mehr gibt.
Und das kann man so sagen, ja.
Das ist ein, ist aber auch das Problem, nicht? Das ist auch das Problem. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll, also wo man einhaken könnte, um da irgendetwas in Bewegung zu setzen, sondern es ist nur noch ein wildes Um sich schlagen. Und oft kann man sich eigentlich nur, wenn Sie jetzt etwa an diese verrückten amerikanischen Ultrafeministinnen denken, nur sagen, okay, das wird halt der Genpool regeln. Wenn Sie nicht mehr Sex mit Männern haben wollen, mit weißen Männern, sterben Sie halt aus. Und das ist vielleicht auch gut so.
Ja, was wiederum das ist, was Sie ja mit dem weißen Mann machen wollen, ist es ja das Schicksal, das Sie selbst ereilt, weil Sie sich durch Ihre Zuwendung zu anderen Gehirnlosen, zu Frauen hingewandten Wesen quasi dann selbst ihrer Zukunft rauben.
Das ist absolut wahr. Und ich habe immer schon gesagt, als der Feminismus, der ja ursprünglich eine sehr vernünftige und wichtige Bewegung in unserer westlichen Kultur war, als der begann, verrückt zu werden, und das liegt etwa so in der Zeit der späten 60er Jahre, diese Wendung, da habe ich schon gesagt, im Grunde kriegen die Frauen die Männer, die sie sich wünschen. Und das ist ihre Strafe. Und das beobachtet man heute auch, denn es gibt ja, schauen Sie sich alleine mal so die Selbstbeschreibungen vieler auch Politiker an, die dann immer stolz reinschreiben, dass sie Feminist sind. Das macht eigentlich keinen guten Sinn, aber es soll ja nur signalisieren, Virtue Signaling, ich bin ein Guter, ich bin auf der richtigen Seite. Aber das zeigt im Grunde nur, wie verwirrt die Köpfe sind. Es ist auch ein großes Problem, ich mache ein bisschen Selbstwerbung, es ist auch ein großes Problem dieser Situation, dass diese Ebene des Problems, der Gesamtproblematik, die ich versuche in meinem Kapitel, in meinem Buch ein bisschen aufzudecken, dass die eben in die Diskussion keinen Eingang findet. Um es auf Deutsch zu sagen, auch diejenigen, die dagegen sind, gegen diese Wokeness, haben im Grunde keine richtigen Argumente. Sie verstehen nicht, warum das so ist, wie es ist. Sie sind wie vor den Kopf geschlagen und können im Grunde nur sagen, das ist Wahnsinn. Das stimmt zwar, es ist Wahnsinn, aber warum nicht? Ihre Frage hat es ja zu Recht erfragt, woher kommt die ganze Geschichte? Und ich glaube, das müsste man einfach aufarbeiten. Man müsste sich klar werden, woher das kommt. Jetzt hat, glaube ich, gerade jemand aus der neuen Trump-Administration gesagt, die Professoren sind die Feinde. Das klingt fürchterlich, ja, wenn Sie das so hören, vor allen Dingen für einen Akademiker wie mich. Aber ich muss Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung, da ist ein wahrer Kern drin. Das ist tatsächlich so, dass gerade die Universität so eine Art Treibhaus der Weltfremdheit geworden ist, schon seit den 60er Jahren, und dass dort der größte Wahnsinn ausgebrütet werden kann. Und das auch noch mit staatlicher Förderung. Also da müsste man eigentlich ansetzen. Da liegen die Probleme. Und wie gesagt, das sickert dann durch in die politische Kaste, in die Redaktionen der Medien, ins Brüsseler Hauptquartier der Monsterbürokraten. Also überall steckt das dann drinnen. Die Leute wissen meistens wirklich nicht, woher das Ganze kommt, sondern sie wiederholen die Parolen, sie wiederholen die Formeln. Ja, und so kommen wir in diese kulturrevolutionäre Sackgasse, in der wir jetzt mittlerweile stecken.
Herr Professor Bolz, Sie haben das gerade mehrmals angesprochen, Politiker, die sich gerne etwas anheften. Wir haben ja auch DAX-Konzerne, die dann einmal im Jahr ihre Firmenlogos, die seit teilweise über 100 Jahren bestehen, dann plötzlich in Regenbogenfahnen einhüllen, weil sie wahrscheinlich auch denken, dass sie dann dadurch zu den Guten gehören. Kommen wir mal zu einem spezifischen Beispiel. Während des amerikanischen Wahlkampfes hörten wir ja oft den Begriff Wokeness, und zwar grundsätzlich von der demokratischen Seite. Kamala Harris sagte ja selber in einem öffentlichen Auftritt, everybody should be woke and more woke, also jeder sollte noch mehr woke sein, und brüstete sich damit, selbst sehr woke zu sein. Obwohl sie die gesamte Weltpresse hinter sich hatte, kam es dann leider doch nicht zu diesem klaren Sieg von ihr. Was ist damit bezweckt oder was soll damit bezweckt werden, diese Wokeness, die für mich auch eine Bewegung der Schwäche ist? Es wird ja nicht das Starke in der klassischen Form, wie wir es kennen, also sich behaupten zu können, ist ja eigentlich das Gegenteil. Die Wokeness ist ja das Sanfte, das niemanden falsch anfassen, grundsätzlich zu versuchen, keinen zu verletzen. Also das ist ja für mich immer dieses wie in Watte gebauscht zu sein. Wem bringt so etwas?
Ihre Beschreibung ist in einem entscheidenden Punkt nicht ganz vollständig. Es ist zwar wahr, dass die Woken erwarten und fordern, dass man sie sanft behandelt, dass man Rücksicht auf sie nimmt, dass sie zart beseitet sind, aber das verträgt sich offenbar wunderbar mit der eigenen Aggressivität. Denn diese Woken schlagen ja um sich. Sie sind ja ultra brutal gegenüber allen, die nicht auf ihrer Seite stehen. Sie vertreiben sie von dem Campus, sie werden aggressiv gegen den Lehrkörper, der dann nicht unmittelbar mitmacht oder das unterstützt. Also die Leute sind wahnsinnig aggressiv. Und insofern haben wir es mit einer typischen Ressentimentbewegung zu tun. Und das ist eben auch etwas, was wir aus der Geschichte des Abendlands oder des Alteuropa lernen können. Die Ressentimentbewegungen sind zwar Bewegungen der Schwachen, aber als Bewegung sind sie sehr stark. Ja, also das schon Nietzsche hat das, finde ich, völlig zu Recht bemerkt, dass es absurd ist zu glauben, es würden die Starken überleben. Das ist in keinster Weise der Fall. Das ist sogar eine Seltenheit und eine wunderbare zu pflegende Errungenschaft, wenn mal Leute, die stark sind und neue Ideen haben, sich durchsetzen. Das Normale ist, dass sich die Mittelmäßigkeit und die Schwäche koordiniert, dass die sich, wenn sie so wollen, absprechen, dass sie sich organisieren und mit der Energie, die sie haben, das ist nämlich die Energie des Ressentiments, die Energie der Wut und des Hasses und des Neids, dass sie mit dieser Energie und in der Masse, in der sie dann auftreten können, stärker sind als die Starken. Das ist, glaube ich, das große Problem, das unsere Kultur auch seit Ewigkeiten hat, dass sich zum letzten Mal sehr artikuliert noch gemeldet hat unter dem Stichwort Sozialismus oder Kommunismus. Und da ist es ja gerade noch mal gelungen, das Problem abzubiegen. Oder man könnte auch sagen, das Jahrhundertexperiment Sozialismus ist grandios gescheitert. Aber das war noch mal eine gigantische Ressentimentbewegung. Und nachdem die untergegangen ist, brauchte man jetzt was anderes, um das Ressentiment zu organisieren. Und auf Sozialismus möchte niemand mehr angesprochen werden, auf Kommunismus eigentlich auch nicht. Aber deshalb kann man ihnen Klimawandel und Apokalypse des Klimas anbieten. Und vor allen Dingen kann man ihnen anbieten, die Leiden der Minderheiten, die Unterdrückung der Minderheiten auf der ganzen Welt. Ja, also Unterdrückte, Beleidigte der Erde, versammelt euch. Ja, das ist eigentlich genau der Wahlspruch wieder. Und es ist eben nicht mehr eine halbwegs rational zu benennende Gruppe, wie etwa die Proletarier, von denen Marx gesprochen hat, die sich da vereinigen sollten, sondern es ist die diffuseste Gruppe, die es gibt, die sogenannten Beleidigten, Erniedrigten, Verletzten, die Opfer, die nur eines zusammenhält, nämlich ihr Ressentiment.
Darf man das in meinen jugendlichen Worten zusammenfassen? Auf dem Schulcampus würde man sagen, die Loser?
Absolut, es sind die Loser, selbstverständlich. Nur spüren die natürlich, dass sie unterstützt werden von einer riesigen Gruppe von, Sie haben die Unternehmer ja auch schon erwähnt. Bei den Unternehmern übrigens, wenn ich es in Klammern sagen darf, das würde ich nicht so ernst nehmen, die sind einfach opportunistisch, die machen jeden Mist mit. Sie haben sich erst Greenwashing andrehen lassen, jetzt machen sie Wokewashing. Wenn mal irgendwas anderes um die Ecke kommt, machen sie das mit. Das ist denen völlig egal. Das ist reine Heuchelei bei den Unternehmern. Bei den Politikern ist es schon anders. Da gibt es die Heuchler natürlich, die auf den Zeitgeistzug aufspringen, aber es gibt auch Fanatiker, echte Fanatiker unter den Politikern. Und da wird es dann gefährlich. Da muss man dann tatsächlich aufpassen. Aber es gibt eben mittlerweile enorm viele gesellschaftlich mächtige Kräfte, die diese Wokeness unterstützen. Und es gibt ein sehr, sehr gutes Buch über Wokeness Incorporated, heißt es, Woke Incorporated, also in dem klargemacht wird, welche politischen und wirtschaftlichen Interessen mittlerweile hinter der Wokeness stehen, also wie damit Geschäfte gemacht werden, wie damit auch Machtpolitik gemacht wird, indem man nämlich diese meistens persönlich extrem harmlosen, jämmerlichen Loser instrumentalisiert für sehr, sehr massive globale Strategien in Wirtschaft und Politik.
Ich finde das sehr schön, Ihre Wortwahl. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt, den Sie gerade schon angesprochen haben und wohin diese Entwicklung führen könnte. Wenn man ideologische Systeme betrachtet, dann fällt ja auf, dass es immer eine Steigerung gibt. Es wird immer mehr gefordert oder den Menschen abverlangt und dann kommt irgendwann der Kipppunkt, an dem nichts mehr weitergeht oder die Menschen genug haben. Man denke nur daran, dass es bei 18-jährigen Straftätern oft heißt, dass sie noch gar nicht erwachsen sind und damit nicht strafmündig. Sie wissen also nicht, was sie tun und welche Konsequenzen ihr Handeln hat. Andererseits sollen 14-Jährige ihre Eltern anzeigen können, wenn diese ihnen eine nicht rückgängig zu machende Geschlechtsumwandlung verbieten wollen. Stehen wir unmittelbar vor dem Kipppunkt oder geht es immer weiter ins Verrückte rein?
Vor einer Woche hätte ich noch anders geantwortet als jetzt. Ich denke, durch die Wahl von Trump kann man ernsthaft erwarten, dass sich sehr, sehr Wesentliches ändert. Alle seine Programmpunkte, die er bisher aufgezählt hat, sind Ausdruck der reinen Vernunft, so wie man es seit Ewigkeiten nicht mehr von irgendeinem Politiker gehört hat weltweit. Und selbst wenn er das nicht alles durchsetzen kann, denn die Widerstände werden gewaltig sein, ist das doch ein Signal. Ja? Also der Philosoph Kant hätte gesagt zu dem, was er zur Französischen Revolution damals gesagt hat, ist ein Geschichtszeichen. Ja? Also für mich ist dieser Sieg von Trump wirklich ein Geschichtszeichen. Wir werden das jetzt in Deutschland bei den Wahlen leider nicht wiederholen können, weil da erstens die Politiker fehlen, die Statur hätten und andererseits auch eine Partei, die in ernstzunehmender Weise eine vernünftige Politik im Gegensatz zu dem Wahnsinn der Ampel entwickeln würde. Denn das wird die CDU leider nicht tun. Aber ich glaube, man merkt auch hierzulande, dass die Hegemonie des rot-grünen Diskurses, des Wokeness-Diskurses, dass die allmählich schwindet. Also dass es immer mehr Leute gibt, die diesen Schwachsinn sich nicht länger bieten lassen wollen. Obwohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit allen Mitteln versucht zu retten, was zu retten ist, habe ich doch den Eindruck, diese diese Wokeness-Kultur neigt sich schon wieder ihrem Ende zu. Das wird zwar noch lange dauern, bis man die letzten vertrieben hat aus ihren non-governmental organizations, auch aus den Regierungsstellen, aus den Universitäten. Das wird sehr lange dauern. Aber wichtiger ist ja, dass die Bevölkerung spürt, das ist Wahnsinn. Wir machen da nicht mit und wir lassen uns unseren gesunden Menschenverstand nicht rauben von diesen irren Ideen.
Herr Professor Bolze, es scheint ja so, als ob schon es als sicher betrachtet werden kann, dass jetzt spricht man aktuell vom, 23. Februar, möglicher Termin einer Wiederwahl in Deutschland, sollte bis dahin schon entschieden worden sein, dass gewisse Akten geschreddert werden dürfen nach 8, nicht nach 10 Jahren. Ich denke, sobald das gesichert ist, könnten wir theoretisch auch morgen Wiederwahl haben.
Richtig.
Die CDU wiederum spricht jetzt, also die sprachen vorher davon, Grüne, dann nein, doch wieder keine Grüne. Jetzt ist sogar ein Herr Söder aus der CSU aus Bayern, der seit gestern es nicht mehr für ausgeschlossen hält, dass man mit den Grünen koaliert und damit im Endeffekt nichts anderes als eine komplette Fortführung der Ampelpolitik weiterführt. Ja, weil wenn ich quasi schwarz, was ja schon 2 Kilometer nach links gerückt ist, mit Grün verbinde, dann bekomme ich eine unschöne Ampelfarbe daraus. Glauben Sie also, ich habe Ihnen die Frage leider schon etwas vorweggenommen, die Frage ging um den politischen Wandel. Sehen Sie den bei einer Wiederwahl oder bei einer neuen Wahl? Entschuldigung.
Ehrlich gesagt nicht. Ich meine, man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass es ein bisschen weniger schlimm wird, wenn die CDU an der Stelle der SPD mit Grün zusammenarbeitet. Aber der entscheidende Punkt ist ja ein ganz anderer. Grün steckt in den anderen Parteien schon ganz tief drin. Selbst wenn die Grünen, was nicht der Fall sein wird aufgrund dieses spektakulären Persönlichkeitswahlkampfs von Habeck, selbst wenn sie noch weiter verlieren sollten, würde sich nichts daran ändern, dass die Politik, die gemacht wird, grün ist. In der SPD, die SPD ist ja sowieso haltlos, die ist nicht mehr wiederzuerkennen, die besteht nur noch aus Woken und Grünen, aus Jugendlichen, die nicht wissen, was sie sagen, und aus Altgedienten, die offensichtlich auch völlig den Überblick verloren haben. Also die SPD ist wirklich verloren. Aber bei der CDU, die man ja eigentlich als Oppositionspartei ansprechen müsste, da liegt das eigentliche Problem. Denn die Merkel-CDU ist nach wie vor an der Macht. Und es ist simpel so, dass mit Leuten wie Günther und Wüst, von solchen lustigen Figuren wie Polenz mal ganz zu schweigen, dass mit solchen Figuren natürlich nichts anderes geplant ist als die Fortsetzung der jetzigen Politik. Also die wollen es gar nicht anders, selbst wenn sie könnten, sie wollen es gar nicht anders. Und ich hatte oft das Gefühl, die CDU strebt es gar nicht an, wesentlich über 30% hinwegzukommen, um von vornherein sagen zu können, wir müssen koalieren. Ja, also ich glaube, dieser Plan Schwarz-Grün ist schon sehr, sehr alt. Er ist tief verankert mittlerweile in der CDU selber. Und deshalb sehe ich also höchstens kosmetische Veränderungen der deutschen Politik, also dass einige kulturrevolutionäre Absurditäten vielleicht abgebogen werden. Aber in der Grundausrichtung der Politik sehe ich ehrlich gesagt keine Veränderungsmöglichkeit.
Meine letzte Frage, kommen wir dazu nochmal zurück auf den US-Wahlkampf. Ich denke, den haben viele grundsätzlich auch als, wir haben ihn noch nicht jetzt, aber empfinden diesen vielleicht grundsätzlich auch spannender als den deutschen, weil da einfach auch mehr Show geboten ist. Wie erklären Sie sich als Medienwissenschaftler, dass quasi die gesamte deutsche Presse ganz vorne mit daran, ARD und ZDF, und ich habe ja auch einen eigenen Podcast, wir haben das erst gezeigt, von der weltweiten Presse ist die deutsche, die mit Abstand an einem Graphen gemessen zu 98% negativ über Donald Trump berichtet hat. Da ist also eine komplette Einseitigkeit, obwohl wir nicht mal direkt, ich meine, ob man hier sagt, Donald Trump ist der größte Held oder er ist der größte Vollidiot, das ändert ja nicht wirklich etwas am Spiel der Amerikaner selbst, außer dass wir, manche könnten sagen, ein Satellitenstaat der Amerikaner sind. Aber was denkt man sich denn jetzt? Jetzt ist Donald Trump mit überwiegender Mehrheit Präsident geworden. Er holt sogar den Senat. Er hat also eine Machtfülle wie seit 40 Jahren nicht mehr, wie der alte Bush Senior sie das letzte Mal gehabt hat. Wird das Wenn dieses Porzellan zerschlagen worden ist, wird das für Deutschland, die deutsche Politik, aber auch die deutsche Presse im Verhältnis zur US-Politik irgendwelche Auswirkungen haben?
Also ich glaube, das Verhältnis zu Trump wäre auch schlecht gewesen, wenn die deutsche Presse sich nicht so blamiert hätte, die ja offensichtlich entweder in dem Größenwahn befangen war, sie könnte Einfluss nehmen auf die Regierungsbildung oder auf die Entscheidung der Wahlen oder im Grunde nur nach in alle Richtungen signalisieren wollte, dass sie weltweit kämpft gegen Hitler, nicht? Also so wie bei uns zu Hause ja auch mit Höcke. Wir haben einen großen Kampf und ich glaube, das ist auch der Hintergrund der ganzen Sache. Wir lenken von allen konkreten Problemen der deutschen Politik systematisch ab, indem wir nur ein Thema bedienen, wenn das mit Klima gerade nicht so richtig funktioniert, nämlich Kampf gegen Hitler. Nicht? Und wenn halt Höcke gerade jetzt mal nicht aktuell ist, umso besser, Trump ist Hitler. Das ist, glaube ich, der einfache Zusammenhang, also dass man ablenkt mit Pseudo-Diskussionen oder mit Pseudo-Problemen. Ich glaube, dass Trump sich nie Illusionen gemacht hat über Deutschland, weder über die deutsche Politik noch über die deutsche Öffentlichkeit. Ich glaube, der sieht das ganz realpolitisch und wird genau wissen, wie man Deutschland einsetzt in seinen Konzepten von Europapolitik. Und die Deutschen werden da auch keinen Widerstand leisten, denn der Satellitenstatus, da gebe ich Ihnen recht, der ist ja immer noch irgendwie da. Und der gibt ja den Deutschen politisch gar keinen Spielraum gegenüber Amerika. Das wäre ja absurd zu glauben, wir könnten irgendetwas machen in Richtung Amerika, was denen nicht passt. Also das ist alles Schauspielerei, peinlich natürlich über die Maßen, wenn man sich vorstellt, dass die sich irgendwann mal begegnen sollten, dass es da Austausch geben soll oder irgendetwas und sei es auch nur Antrittsbesuche. Aber ich denke auf der anderen Seite, schlimmer als Frau Baerbock uns weltweit präsentiert hat, kann es eigentlich nicht mehr werden. Ja, also das ist wir haben uns international zu einer Lachnummer gemacht und werden im Grunde nur noch halbwegs vernünftig behandelt, weil wir nach wie vor wirtschaftlich eine gewisse Stärke haben. Trotz allem, ja, trotz Habeck existieren wir wirtschaftlich immer noch irgendwie. Und deshalb macht man sich nicht komplett über uns lustig. Aber ich denke, politisch, außenpolitisch gibt es niemanden in der Welt, der Deutschland wirklich noch ernst nimmt. Schon gar nicht die Europäer, ja. Macron lacht sich ins Fäustchen. So einfach die Führung von Europa zu übernehmen, wie das für Macron gemacht worden ist, das hätte er sich nie träumen lassen. Ja, aber das geht eben nur mit absoluten Nullen an der Front der deutschen Politik.
Sehr klare und deutliche Worte von Herrn Professor Dr. Norbert Bolz. Herzlichen Dank. Das fand ich sehr, sehr erfrischend. Hat mir Spaß gemacht, das Interview mit Ihnen. Sein Buch Der alte weiße Mann, Sündenbock der Nation, finden Sie unten in der Videobeschreibung. Schaut euch die Bücher gerne an. Wir haben auch alle anderen Bücher unten verlinkt. Herr Professor Bolz, ich bedanke mich ganz herzlich.
Sehr, sehr gerne. Alles Gute.